Gemeinde ist wie zu Hause, muss erstmal ein bisschen aufräumen, bevor man was Neues anfängt. So gut hier zu sein heute Morgen. Heiliger Geist, du bist hier. Geist Gottes, du bist da. Der Geist Gottes reißt Mauern ein. Gott möchte dich und mich in die Freiheit hineinführen. Er hat gute Dinge für uns. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich bete, Vater, dass du redest durch dein Wort, dass du unser Herzen bewegst. Lass es jetzt so sein, wie du willst. Lass es auf offene, vorbereitete Herzen treffen. Danke, Vater, du führst uns in die Freiheit. Amen. Denn das können wir schon lesen in 2. Mose 20, Vers 2. Das ist so schön beschrieben, wie das Volk am Berg steht. Mose kommt vom Berg runter und Gott stellt sich vor, ich bin der Herr, der dich in die Freiheit führt. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. So wenn Gottes Wort kommt und das Volk, was vor dem Berg stand, Dankeschön, hat das Wort erwartet, dann kommt Freiheit. Wenn das Wort Gottes in uns Raum gewinnt, kommt die Freiheit Gottes in unser Leben. Und ich freue mich heute Morgen, mit euch in das Wort Gottes reinzugehen. Und das Thema ist, war nicht geplant, aber passt irgendwie ganz gut. Das Thema ist, was hast du in deinen Koffer gepackt? Und wir möchten uns dazu heute mal einen Text aus dem Neuen Testament anschauen, ein sehr bekannter Text. Ich glaube, viele Menschen, die auch vielleicht nicht so oft die Bibel in die Hand nehmen, haben diesen Text vielleicht schon mal irgendwo gehört. Und bei bekannten Texten hast du immer ein kleines Risiko. Und zwar das Risiko, dass man irgendeine Schublade aufmacht. Ach ja, kenne ich. Weiß ich. Ich weiß schon, wo das hinausgeht. Ich weiß schon, was der Text bedeutet. Kenne ich schon. Aber ich möchte dich einladen, heute Morgen mit mir gemeinsam in diesen Text reinzugehen und vielleicht mal den Versuch zu unternehmen, hör ihn doch mal so, als wenn du ihn zum ersten Mal hörst. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und es sind unglaubliche Dinge passiert. Menschen wurden satt, tausende von Menschen durch 5 Brote und 2 Fische. Ein Junge, der unter dämonischen Belastungen stand, wurde frei und Jesus hat 70 Jünger ausgesandt und hat ihnen Vollmacht und Kraft gegeben. Leute, macht das und geht weiter. Und sie kommen zurück, sind voller Freude, Wunder geschehen. Und sie freuen sich über das, was Jesus durch sie hindurch getan hat. Und Jesus sagt dann sogar zu ihnen, hey, freut euch nicht nur darüber, freut euch darüber, dass eure Namen, dass dein Name in den Himmeln angeschrieben ist. Und plötzlich in diesem ganzen Movement, in dieser Bewegung, dieser Freude, dieses Ausbrechen von dem Reich Gottes, dieses Sichtbarwerden von seiner Liebe, kommt plötzlich ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer zu Jesus und er ist ziemlich irritiert. Und er stellt eine sehr interessante Frage. Er fragt ihn nämlich, was muss ich getan haben, Lehrer, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus in seiner guten Art fängt ihn genau da auf, wo er ist und sagt ihm, hey, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was hast du denn da gelesen? Und der Pharisäer sagt zu ihm, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu ihm, recht hast du geantwortet, es war richtig, bingo, setzen, 1, man bringe ihm eine Pizza, du hast gut gesprochen, tu das und du wirst leben. Der Pharisäer ist aber noch so ein bisschen kribbelig, ist nicht so ganz zufrieden mit der Antwort, weil er spürt plötzlich, wie Jesus ihn spiegelt und ihm etwas aus seinem Innersten zeigt. Und Jesus ist einfach klasse. Jesus spricht vom Lehrer zum Lehrer hier. Und der Lehrer, ein guter Lehrer, gibt nicht sofort die Lösung preis, kommt nicht sofort mit der Endlösung, sondern er bringt ihn dazu, nachzudenken, was ist die Lösung für dich? Und Jesus fängt an, ihm eine Geschichte zu erzählen. Jesus war ein Storyteller, er hat Geschichten erzählt, er hat eine Sprache benutzt, die die Menschen in seinem Umfeld verstanden haben. Und das ist gut, wenn wir uns das angewöhnen und von Jesus abgucken, wie er das gemacht hat. Wir hatten ja gestern den Männerabend und vielen Dank an Bernd Redmes, der hat gestern eine Hammerbotschaft abgeliefert in einer Sprache, die jeder verstehen konnte. Danke Bernd, das war echt großartig. Und Jesus spricht hier zu dem Gesetzesgelehrten, zu dem Pharisäer in einem Gleichnis. Was ist ein Gleichnis? Klar, ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Lass uns aufschlagen, Lukas Kapitel 10, Verse von 30 bis 37 möchte ich lesen. Lukas Kapitel 10, Verse 30 bis 37. Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen, ihm Schläge versetzten und wegging und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Jesus sagt dann weiter: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber, der Gesetzeslehrer, sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handel du ebenso. Dieser Gesetzeslehrer, dieser Pharisäer, der wollte Jesus abchecken. Der wollte wissen, was ist das für ein Mann? Was ist das für eine? Und wonach fragte der Gesetzeslehrer eigentlich wirklich? Die Gesetzeslehrer waren zu der Zeit die Menschen, die den geistlichen Trend festgesetzt hatten. Die haben bestimmt, was der Mainstream ist, was man glaubte und was nicht ist. Der konnte dir genau sagen, was du tun sollst und was nicht, was richtig ist und was falsch. Und trotzdem kommt er hier in eine Bedrängnis. Rundherum passieren Wunder und Zeichen. Und das macht was mit ihm. Und er fragt Jesus: Wie kann ich das Leben, ewiges Leben erben? Was meint er mit diesem Begriff ewiges Leben? Meint er damit vielleicht ein Leben, das niemals aufhört? Ein Leben ohne Zeitlimit sozusagen? Ein ewiges Zeitkonto? Unsterblichkeit? Zu der Zeit war auch die Auferstehung von Toten nicht unumstritten. Aber ich glaube, es ist wichtig, den Menschen zu verstehen hier, wenn wir wissen, aus welchem wo er herkommt. Und im hebräisch-jüdischen Denken hat ewiges Leben viel weniger mit einer Zeitdimension zu tun, als vielmehr mit einer Qualitätsdimension. Denn die alttestamentliche jüdische Haltung, diese Messias-Erwartung, war sehr irdisch geprägt und sie zielte darauf ab, dass Gerechtigkeit und Frieden, dieser Shalom Gottes, endlich sichtbar und erfahrbar wird in meinem Leben. Und es ist dieser Gesetzeslehrer und um ihn herum passieren die Zeichen und Wunder und er ist richtig irritiert. Jeder gute Gesetzeslehrer kannte damals Psalm 133, wo es dann heißt: Siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern in Klammern einträchtig beieinander wohnen. Und dann heißt es dort weiter: Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Leben in Frieden, Leben im göttlichen Shalom. Psalm 133 war inhaltlich der Begriff für ihn von ewigem Leben von höchster Qualität. Und ganz ehrlich, wer hätte das nicht gerne? Und ich habe das auch gerne und ich glaube, jeder von uns hätte das gerne. Und ich frage mich, ob ich Jesus auch diese Frage in dem Moment gestellt hätte. Und Jesus antwortet diesem Mann mit einem Reisebericht der besonderen Art. Dieser Mensch, von dem er erzählt, ging von Jerusalem nach Jericho. Das war eine Strecke von etwa 27, 28 Kilometer. Das ist ungefähr so weit von Duisburg-Walsum, wo wir wohnen, bis zum Essener Hauptbahnhof, wenn man zu Fuß läuft. Da ist man schon einen Streifen unterwegs und das ist sehr, sehr heiß. Hat wahrscheinlich nicht geregnet. Und dann ist dieser Priester, der da vorbeikommt und plötzlich diesen Mann, der die Reise gemacht hat, sieht, weil der wurde überfallen. Der wurde hinterrücks in einen Hinterhalt gelockt und man hat ihn halbtot liegen gelassen. Und der Priester kommt vorbei und geht weiter. Und dann kommt der Levit dabei. Man müsste eigentlich erwarten können von den beiden Menschen, dass die wenigstens hingehen und fragen: Hey, wie geht's dir? Dann kann ich dir irgendwie helfen. Aber haben sie nicht gemacht. Lukas 10, 33 bis 34. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam hinzu. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorgen für ihn. Ja, und am nächsten Tag hat der Samariter noch sein Smartphone rausgeholt, auf Facebook gepostet, so, ich habe dem Wirt noch 2 Denare gegeben, ich hoffe, er kommt damit hin. Und das ist dieser Kernvers, Lukas 10, 33 bis 34, damit wollen wir uns heute Morgen einfach ein bisschen tiefer reingehen. Ich fand das so schön, als Basti und Andreas das gerade so berichtet haben, und die hatten ja auch nicht nur einen Koffer, die hatten eine ganze Palette an Sachen, was sie gepackt haben. Und sie hatten bestimmt auch eine Tasche oder einen Rucksack dabei mit den wichtigsten Sachen, die man so braucht. Was packst du in deinen Koffer? Die wichtigsten Sachen natürlich, mein Ausweis, Portemonnaie, Proviant, mein Handy und das Ladekabel natürlich, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und wenn wir uns den Samariter anschauen, gute Frage, was hat er in seinen Koffer gepackt? Was hatte er dabei? Was hatte er an Proviant, eine Ölflasche und eine Weinflasche? Und der Samariter hat Wein und Öl auf die Wunde des Verletzten gegossen. Er hat seinen Proviant, der eigentlich für ihn selbst bestimmt war, gegeben und hat diesem Mann geholfen. Proviant, das ist ein ganz altes Wort aus dem Lateinischen, das kommt von praebenda und das bedeutet so viel wie eine gewährte Verköstigung, also eine Verköstigung, die ich jemandem gewähre und gebe. Und er hat es gegeben für diesen Mann. Und ich möchte mit euch einfach ein Stück weit betrachten, was ich glaube, was einfach die Kernessenz aus dieser Sache ist. Denn die Frage ist, wofür steht das Öl und wofür steht der Wein und wofür steht die Wunde? Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Öl für die Salbung steht, es steht für den Heiligen Geist, es steht für eine Kraftausrüstung. Es steht dafür, ausgerüstet zu sein, gesalbt zu sein, so wie Jesus mit dem Heiligen Geist, die gute Botschaft zu predigen, Armen gute Botschaft zu predigen, Gefangene zu befreien, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Ich lese euch vor, Lukas Kapitel 4, Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, in Klammern den Niedergeschlagenen, denen, die auf dem Boden liegen, Klammer zu. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ja, hier geht es einfach darum, dass wir erkennen, dieser Samariter, der hatte was in seinem Koffer, der hatte etwas mit, das ist sehr, sehr kraftvoll. Und du und ich, wenn wir zu Jesus gehören, wenn der Heilige Geist uns mehr und mehr erfüllen darf, dann haben wir etwas zu geben, dann haben wir etwas sehr, sehr Kraftvolles in uns, was wir weitergeben können und was dient, dass Menschen aus der Zerschlagenheit in das Leben wieder zurückkommen. Seid ihr mit mir? Kraft des Heiligen Geistes, das Öl, die Ölflasche. Was hatte er noch dabei? Wein. Und Wein erinnert mich an den neuen Bund. Wein erinnert mich daran, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist und dass er sich hingegeben hat für dich und für mich. Wein erinnert mich daran, dass er sein Blut vergossen hat am Kreuz. Warum? Damit meine und deine Schuld getilgt ist und ausgelöscht ist, damit du und ich, damit wir freien Zugang haben dürfen zu Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist und du weißt gar nicht, ob du das hast, einen freien Zutritt zu Gott, hey, ich höre das zum ersten Mal, dann ist es gut, dass du heute hier bist, weil wir werden beten. Und wenn du spürst, wie dieser Mann in unserer Geschichte, der Gesetzeslehrer, plötzlich passiert was in dir, dann wundere dich nicht, es ist der Heilige Geist, der hier ist und der dein Herz anspricht. Und Gott möchte dich in die Bundesbeziehung zu ihm selbst führen. Und das ist das, wofür dieser Wein steht. Lukas Kapitel 22, Vers 20. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Das ist ein Textabschnitt aus dem Abendmahl, wo Jesus das beschreibt, wo er sagt, ich gebe mein Blut für dich. Ich gebe mein Blut für dich. Und Erlösung und Errettung ist nur durch das Blut von Jesus gekommen, durch nichts anderes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Das ist doch der Hammer. Ich finde das großartig, wenn man sich das überlegt. Und der Samariter hat es in seiner Tasche dabei. Und was macht er? Er macht sie bereitwillig auf und er gibt. Wo gibt er das hin? Wo stellt er seinen Wein und sein Öl ab? Wo gibt er das, was er Kraftvolles hat, hin? In seinen eigenen Schrank, in seine Glasvitrine zu Hause? Nee. Er entscheidet sich, dem Menschen zu helfen, der am Boden liegt. Ich glaube, dass in diesem Gleichnis, was Jesus uns lehren will hier, dass er damit einfach klar und deutlich sagt, wir leben in einer Welt mit Menschen, die verwundet sind, die entwurzelt sind, die keine Beziehung zu Gott haben, die innerlich und äußerlich Heilung brauchen, die Wiederherstellung Jesu brauchen. Menschen, die am Boden liegen, ja, und das ist völlig egal, ob sie in der Hängematte chillen, ja, in der Hand das Handy haben und eine Sojamilch, ist völlig egal, wie gut oder wie schlecht es dir von außen geht. Wenn du Gott nicht hast, bist du verloren. Wenn du Gott nicht hast, wenn du die Bundesbeziehung mit Gott nicht hast, bist du verloren. Dann ist es so, als wenn dieser Samariter sagt, ist ja nett, aber er geht weiter und du hast es nicht bekommen. Aber er möchte, dass du in die Bundesbeziehung zu ihm kommst. Und wir dürfen Wein und Öl nehmen von Gott und dürfen das gerne weitergeben. Wir dürfen unsere Taschen voll machen. Wir dürfen unsere Koffer packen. Was hast du in deinem Koffer gepackt? Erinnern wir uns an die Frage des Schriftgelehrten nochmal am Anfang und auch den Wunsch. Erinnern wir uns daran, wie war das mit dem ewigen Leben? Wie kann ich das haben? Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu kriegen? Und die Antwort von Jesus ganz einfach, Lukas 10, 37, geh hin und handel du ebenso. Geh hin und gieß Wein und gieß Öl in die Wunden der Menschen. Geh hin und verkündige das Wort Gottes. Gib Zeugnis von dem, was Gott dir getan hat. Menschen werden wieder zum Leben kommen. Geh hin zu den Menschen, die ein Wort von dir brauchen. Lass dich gebrauchen vom Heiligen Geist, der dir ein Wort von Erkenntnis gibt, der dir Kraft gibt, der dir Mut gibt, für Menschen zu beten. Einfach zu sagen, darf ich für sie beten? Darf ich für dich beten? Geh hin und handel du ebenso. Wir haben was zu geben. Und ich wünsche mir so sehr für mich und für uns, dass unsere Koffer, unsere Taschen, unsere Lebenstaschen, die wir so immer dabei haben, dass die gefüllt sind mit was? Mit Wein und mit Öl und mit der Bereitschaft, das auszugießen auf die Wunden. Und manchmal passiert das ganz unspektakulär, dass Menschen plötzlich zu Jesus kommen und manchmal ist es sehr spektakulär. Ich kann mich erinnern, schon ein paar Takte her, da war eine Evangelisation in Duisburg, in Meiderich im Stadtpark und wir waren eine Woche da und nachmittags waren Kinderkirche war draußen und abends wurde ein Zelt aufgebaut, da waren dann Gottesdienste. Und als wir den ersten Tag da so ankamen, fingen wir an aufzubauen und es war Ferienzeit und in der Nähe war eine Bank. Und da saßen drei Jugendliche, so. Und ich dachte, okay, guck dir das mal an. Und sie saßen den ganzen Tag da, die haben gechillt. Man sagt ja heute, man hängt einfach nur ab, ne, was immer das auch ist. Und sie saßen, haben uns beobachtet. Und am zweiten Tag kam einer von denen. Wir mussten also immer die Sachen so aufbauen, so Technik und Bühne, kennt ihr ja sowas in der Art. Und hat der eine gefragt, hör mal, darf ich euch helfen? Klar, hier sind die Kabel, pass auf, das machst du so und so. Und am nächsten Tag kamen die alle drei und haben mitgeholfen. Und das ging so die ganze Woche durch. Und am Ende der Woche war abends ein Gottesdienst noch zum Abschluss. Und wir waren fast fertig, da kam im Zelt kamen die drei Jungs dann auf mich zu. Und er sagt, nee, wir bauen doch nicht ab. Moment, Pause. Er sagt, nee, wir wollen nicht abbauen, wir wollen unser Leben Jesus geben. Bäm. Wir haben was zu geben. Wir haben was zu geben. Wir sind Botschafter, du und ich. Wir sind Botschafter. Und manchmal gebrauchen wir Worte, aber wir sind Repräsentanten. Wir sind wie dieser Samariter. Wir haben Wein und Öl dabei und wir sind bereit, das weiterzugeben. Weil wir sind berufen, als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, Frucht zu bringen. Der Samariter hätte auch vorbeigehen können wie die anderen beiden, das hatte er aber nicht. Der hätte auch sagen können, ja, so mein Öl und mein Wein, das reicht gerade so eben für mich. Aber wir lesen davon, dass er innerlich bewegt war. Jesus war auch innerlich bewegt. Als Jesus nach Richtung Jerusalem kam, war er innerlich bewegt. Warum? Weil er die Menschen gesehen hat, wie sie umherirrten, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und dieser Mann in der Geschichte der Samariter, wir wissen noch nicht mal seinen Namen, aber er war innerlich bewegt. Und das hat ihn motiviert. Was hast du in deinem Koffer eingepackt? Vielleicht ist es ja auch wie bei mir. Der Koffer ist meistens im Regal oder im Keller oder bei der Schwiegermutter im Schrank. Aber der Koffer ist eigentlich leer, richtig? Keiner tut doch einen vollen Koffer in den Schrank wieder zurück. Das macht doch keinen Sinn. Koffer brauchst du, wenn du dich in Bewegung setzt, wenn du anfängst, Schritte nach vorne zu gehen. Wenn du sagst, ich möchte im Reich Gottes ein Diener sein. Ich möchte im Reich Gottes jemand sein, der Öl und Wein auf die Wunden der Menschen dieser Zeit legt. Dann brauchst du einen Koffer. Und wenn dieser Koffer leer ist, dann ist es gut, weil dann kann er gefüllt werden. Ich glaube, ewiges Leben, richtiges Leben, echtes Leben haben wir dann, wenn wir das, was wir haben, weitergeben. Und was ist es? Das ist das Wort Gottes, das ist der Heilige Geist, das ist das Reich Gottes, was wir predigen und verkünden dürfen und Menschen zu Jesus führen. Und deswegen möchte ich dich einladen in diesem Sinne, pack deinen Koffer voll mit Wein und mit Öl und sei bereit. Fang an, wie der Samariter doch, auch diesen Schritt zu machen. Ich lade dich ein, da vielleicht ganz neu reinzugehen, darüber nachzudenken. Mein Leben, Jesus, gehört dir und ich möchte es hineingeben in dein Königreich. Ein Kapitel vorher in Lukas 9, da sagt Jesus einen ganz prägnanten Satz. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ups. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es retten. Lasst uns doch unser Leben in das Königreich Gottes investieren, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, weil die Zeit drängt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht mehr so allzu viel Zeit. Lasst uns das, was wir an Zeit haben, unser Jetzt, unsere Gegenwart, unsere Schritte, unsere Koffer jetzt packen und lasst uns losgehen und Öl und Wein auf die Wunden der Menschen gießen. In Johannes 12 sagt Jesus noch was Krasseres. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kommt auch keine Frucht. Erst dann, wenn es in den Boden fällt, wenn es stirbt, dann wird es viel Frucht bringen. Was meint Jesus damit? Er meint damit, losgehen, das, was ich habe, zu geben mit allem, was ich bin. Er meint hier, Öl und Wein auszugießen. Das Wort Gottes weiterzugeben, in der Kraft des Geistes voranzugehen, dass das Reich Gottes wächst. Und ich möchte dich einladen, und ich glaube, Jesus lädt dich und mich heute ein, Koffer packen. Jesus lädt dich heute ein. Wir wollen es jetzt so halten einfach, dass ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir noch einfach uns auf Gott ausrichten, dass wir ihm anbeten, dass wir ihn singen. Und während wir das tun, möchte ich dich einladen, möchte ich jeden einladen, nach vorne zu kommen. Und die Ältesten kommen auch bitte mit nach vorne. Wir wollen für dich beten, wir wollen dir die Hände auflegen. Und wir wollen erwarten, dass Gott kommt und dich neu erfüllt. Neu mit Kraft, neu mit Mut, neu mit Stärke. Vielleicht auch mit diesem neuen Glauben, wo du sagst, boah Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich das so auf die Kette kriege, ob ich das so hinbekomme. Aber ich glaube, Gott möchte dich ermutigen jetzt und möchte deinen Koffer vollpacken mit Wein und mit Öl, um bereit zu sein, um das auch weiterzugeben. Weil wir haben einen Auftrag für diese Stadt, wir haben einen Auftrag für diese Region, für dieses Land. Und wenn das Team jetzt gleich anfängt, dann lass uns aufstehen, lass uns Gott anbeten, lass uns auf ihn schauen. Ja, und wenn dich das betrifft, hey, ich brauche das, dass mein Koffer wieder voll wird, ich brauche neuen Proviant, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dass du nach vorne kommst und wir beten für dich.